Schön, heute Morgen bei euch zu sein, zu einem Thema, das mich selber ganz arg bewegt. Deswegen habe ich bis zum Schluss Notizen gemacht, mir eben auf der Herfahrt selber auf WhatsApp Nachrichten aufgesprochen, eine Folie verändert. Vorher, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich, seit knapp 10 Jahren zum ersten Mal hierher gekommen bin zu predigen. Aber das Thema, das heute dran ist, das macht eine Menge mit mir und das wühlt mich auf und positiv aber. Und ich hoffe, ich kriege viel von dem, was da in diesen letzten Jahren und auch jetzt auch ganz aktuell in diesen letzten Wochen in mir gewachsen ist, in Worte, das in euer Herz fällt. Das Thema heute ist das Evangelium, die Kraft Gottes. Und in dieser Reihe Erleben aus der Kraft Gottes oder aus Gottes Kraft leben. Und Jörg hat ja die Einleitungspredigt gemacht letzten Sonntag. Ich habe die dankbar nachgehört. Er hat den Einstieg, erinnert euch, war 1. Korinther 4, Vers 20, wo er Paulus zitiert und wo Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das Reich Gottes ist ja die Art, wie Gott regiert, agiert, wie er handelt, wie er seine Herrschaft auf dieser Erde ausbreitet, wie er zum Ziel kommt, wie er seinen Willen vollzieht in dieser Welt. Und Paulus sagt, das, wie Gott handelt, das, wie er seinen Willen durchsetzt, das ist nicht eine Sache bloßer, ich ergänze jetzt leerer, kraftloser Worte, sondern das ist eine Sache von Kraft. Und Jörg sagte, und Kraft spricht oft lauter als einfach nur menschliche Worte. Und das kennen wir vielleicht, also Worte, das kann oft so kraftlos sein, dahergesagt, einfach substanzlos. Ich glaube, wir kennen auch das andere, dass Worte voller Kraft sind und lebensverändernd. Wenn sie von Menschen kommen, was macht den Unterschied? Ich erlebe es selber oft, wenn Menschen mit mir reden, dass der Unterschied zwischen kraftlosen Worten und Worten, die Kraft haben, sind meiner Erfahrung nach vor allem darin zu finden, steckt hinter diesen Worten das, was sie ausdrücken, steckt dahinter die Substanz, hat das ein Backup im Leben, in der Erfahrung der Person oder ist es einfach nur, dass hier halt eine Wahrheit ausgesprochen wird? Und gegenüber diesen menschlich kraftlosen Worten, die im Reich Gottes offensichtlich keinen Bestand haben, sagt Jesus, dass dieses Reich Gottes, er spricht ja ganz viel, das ist sein Hauptthema, das hat ganz viel damit zu tun, dass Gott tatsächlich aber durch kraftvolle Worte zum Ziel kommt. Wenn ihr euch überlegt, welche Gleichnisse es da gibt, das Allerwichtigste und Längste und nach den Aussagen von Jesus auch, das Gleichnis, durch das alle anderen verstanden werden, ist das Gleichnis vom Sämann. Also Jesus beschreibt das Reich Gottes, das heißt, wie Gott agiert, wie er handelt, wie er seinen Willen durchsetzt mit einem Bauer, der aufs Feld geht und seinen Samen auswirft. Und jetzt erinnert ihr euch, 4 verschiedene Ackerfelder, der harte Boden, wo die Vögel das sofort wegpicken und dann ein Boden, der zwar äußerlich gut aussieht, aber direkt runter kommt Fels und dann geht die Saat kurz auf, die Sonne scheint und brennt und es verdorrt. Dann ein Boden, der durchsetzt ist mit Samen von Dornen und Disteln und Saat und oder Getreidesaat und diese Disteln und Dornen wachsen zugleich auf und ersticken dieses Wort. Und nur der letzte Boden ist diese Art von Boden, wo dann dieses Getreide, wo diese Getreidekörner auf guten Boden fallen und gute Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach. Wahrscheinlich würden wir von außen beim Weg bei diesem felsigen Boden und bei dem von Dornen und Disteln durchsetzten Boden sagen, naja, da hatte das Wort Gottes keine Kraft. Aber das ist genau dasselbe Wort Gottes wie beim letzten Boden, oder? Es geht nur darum, findet es in uns diesen Widerhall. Das heißt, Gott regiert tatsächlich auch, und wenn ich Matthäus 13 ernst nehme, auch und vor allem durch sein Reden. Die entscheidende Frage ist nur, fällt dieses Reden bei mir auf einen weichen Herzensboden, der dieses Reden aufnimmt, ihm Nahrung gibt, es beherbergt und es dann dazu führt, dass daraus kraftvoll Leben und Frucht erwächst. Und das kostbarste Wort, das Gott uns natürlich anvertraut hat, ist sein Evangelium. Und deswegen kann Paulus in Einklang mit Matthäus 13, mit diesem Sämann-Gleichnis und vielen anderen Stellen des Alten und Neuen Testaments sagen, ich habe euch die Stelle mitgebracht, er sagt am Anfang des Römerbriefs, das ist die thematische, die inhaltliche Überschrift über den Römerbrief, nach dem Briefeingang, Selbstvorstellung und so weiter, sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Wir werden ganz entgegen meiner Gewohnheit gar nicht viele Bibelstellen heute in der Predigt anschauen. Es sind eigentlich vor allem zwei, es gibt ein paar wenige mehr, aber wir schauen uns vor allem zwei Stellen miteinander an. Und eine ist dieser ganz einfache Vers. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Ich mag mit euch kurz diese vier Elemente anschauen. Ich glaube, ich habe es auf der nächsten Folie mit drauf. Das Evangelium, Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Und wir schauen uns das mal an. Was ist überhaupt das Evangelium? Und ihr alle, oder zumindest die meisten von euch, werden diese wunderschöne Zusammenfassung Jesu im Johannesevangelium kennen. Ich habe es jetzt euch mal in der neuen Genfer Übersetzung mitgebracht, Johannes 3, Vers 16. Ist auf der nächsten Folie dann sein. Ich danke dir. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Manche übersetzen, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Die Wiedergabe ist, ich würde sagen, wahrscheinlicher, die hier die NGÜ hat. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab in letzter Konsequenz am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist ganz bestimmt verkürzt, aber wenn ich einen Vers wählen sollte, wo ich sage, und das glaube ich, deswegen kennen ihn auch so viele, diesen Vers, da ist das Evangelium einfach mal in einen Vers gepackt, zumindest der Kern des Evangeliums. Gott hat seiner Liebe zu dieser Welt dadurch Ausdruck verliehen, dass er seinen Sohn gab. Gott liebt diese Welt. Unfassbar. Bei allem, was geschieht, wenn wir in uns reinschauen, wer wir eben auch sind, und Gott sagt, ich liebe diese Welt, ich liebe jeden einzelnen Menschen. Ich will nicht, dass da auch nur einer verloren geht. Überlegt euch mal kurz, können kurz von uns weggucken, was gerade an Grausamkeiten auf dieser Welt geschieht, gar nicht so weit von uns entfernt, was wir gerade in den Medien lesen. Was Menschen fähig sind, offensichtlich unter den richtigen oder unter den Umständen, die es dann in so einem Krieg gibt. Und Gott sagt über jeden, der auch so eine Gräueltat verübt, ich liebe dich und ich will nicht, dass du verloren gehst. Ich will, dass du mich und das Leben findest. Unfassbar. Und Gott, hier heißt es ja in diesem Vers, dass Gott seinen Sohn hergab. Das heißt in gewisser Weise, das wird in zwei Wochen das Thema sein, wenn es darum geht, das Kreuz, die Kraft Gottes, in gewisser Weise, dafür sind auf die Goldwaage gelegen die Formulierung, aber in gewisser Weise war dieses Hergeben ein Hergeben in die Willkür und in die Macht der Menschen. Also Gott wurde schwach, indem er seinen Sohn hergab und sagte, ihr kriegt ihn. Und wo das endete, das wisst ihr. Offensichtlich heißen wir die Liebe Gottes, wenn sie uns begegnet, oft nicht immer gleich mit offenen Armen willkommen und sagen, oh, ist das gut. Und Jesus war die Liebe in Person. Und Gott schenkt uns diese Liebe in Person und wir kreuzigen sie. Und was wie die größte Schwäche und Ohnmacht Gottes aussah, wird zum Wendepunkt. Und Gott sagt, guck mal, noch da endet meine Liebe nicht, wo ihr sie zurückweist und wo ihr sie kreuzigt und euch mir verschließt. Noch dem hält meine Liebe stand und macht daraus den größten Triumph. Jetzt steht da, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Da steht nicht, und eines Tages ewig leben wird. Und wenn ihr so eine Elberfelder Bibel mit Sprachschlüssel habt, da gibt es dann ja so so nachgestellte Zeichen, die dann erklären, was in was für einer Zeit dieses Verb steht, dass man das im Griechischen gut nachvollziehen kann. Das ist aus dem Konjunktiv Präsens. Und wenn ihr dann hinten nachschlagt, was bedeutet im Griechischen das Konjunktiv Präsens, dann lest ihr da, ich zitiere es wörtlich, eine andauernde Handlung. Also Jesus sagt hier, wer an mich glaubt, der hat, nicht der wird haben, der hat jetzt und hier das Leben aus der Ewigkeit. Das ist das Evangelium. Und nicht, dem werden die Sünden vergeben und er wird eines Tages mal ewig leben. Und ich empfinde das, was ich gerade als, ich sage, Verkürzung darstellte, ist eigentlich das, was in den Herzen von einer Menge Christen steckt. Jesus starb, damit mir die Sünden vergeben werden können und ich eines Tages in den Himmel kommen. Das ist schon Evangelium genug eigentlich. Ich gebe es ja zu, das ist schon eine richtig gute Nachricht. Aber es ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, er starb, dass ich nicht verloren gehe, sondern dass ich sein Leben in mir habe, das ewige Leben, das Leben aus der Ewigkeit, das Leben mit Ewigkeitsqualität, jetzt in der Verbundenheit mit Gott ein völlig anderes Leben leben darf, als es hier auf der Erde unter menschlichen Bedingungen möglich ist. Das ist das Evangelium. Und wir blättern kurz zurück, dass wir es vor Augen haben. Von diesem Evangelium sagt Paulus, es ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Und dann kommen wir zum zweiten Stichwort, also das Evangelium. Wir haben es nur kurz angeschaut, wir könnten darüber eine Woche sprechen. Das Evangelium, die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Wir bleiben mal kurz bei Kraft. Ich weiß nicht, ob ich das dabei habe. Habe ich die Definition von Kraft dabei? Du bist super. Ich danke dir herzlich. Mein Sohn studiert Physik in Tübingen, unser Jüngster. Und dann, ich hätte ihn fragen sollen, aber dazu war es zu spät. Dann habe ich Wikipedia konsultiert und da steht, in der klassischen Physik versteht man darunter eine Einwirkung auf einen Körper, die ihn beschleunigt, das heißt seine Geschwindigkeit vergrößert, verringert, deren Richtung ändert oder die ihn verformt. Also ein bisschen platt gesagt, Kraft setzt an irgendwas an und bringt das Ding in Bewegung, verändert es, es bewirkt etwas. Kraft wird dadurch gekennzeichnet, dass da was geschieht. Da tut sich was. Das bleibt nicht, wie es ist. Da kommt irgendwas in Bewegung. Das ist auch das, was Jörg so stark betont hat, Gott sei Dank. Wenn es nicht Kraft ist, dann stimmt irgendwas mit dem Evangelium nicht. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Und jetzt, das ist ja die Zielrichtung. Also jetzt geht es bei der Kraft drum, ja, wohin zielt denn die? In welche Richtung setzt sie denn in Bewegung? Was bewirkt sie denn? Und damit sind wir beim dritten Stichwort, zum Heil. Und das Wort müssen wir uns kurz genauer anschauen. Viele Übersetzungen sagen zur Rettung. Das Problem ist, was wir hören und denken, wenn wir von Rettung sprechen. Viele Christen würden sagen, ja, Rettung ist, wenn ich eines Tages gerettet werde und im Himmel lande. Und das ist der Gipfel der Rettung, Gott sei Dank. Aber das Wort, das da steht, Soteria im Griechischen und Yeshua im Hebräischen, meint umfassendes Heil. Das meint Hilfe, das meint Rettung. Das meint Wohlsein, das meint gerettet werden von allem, was mich bedrängt. Es gibt wenig schönere Worte. Shalom ist anders ein schönes Wort. Wenig Worte, die tiefer beschreiben, wie Gottes Heilshandeln aussieht, das durchdringend in unserem Leben wirken will. Und der Apostel Paulus sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum umfassenden Heil des Menschen. Es wirkt sich heilsam in jedem Lebensbereich aus. Es bewirkt Heilung und heilsame Veränderung in jedem Bereich meines Lebens. Es hat eine solche Kraft, sagt Paulus, dass es unser Leben so durchdringt, dass einfach alles gesund wird. Es wird einfach alles gesund. Unsere Emotionen, unsere Beziehungen, unsere Art zu arbeiten, unsere Art zu essen, unser Schlaf, unsere Freizeitgestaltung, unser Selbstbild, alles wird gesund, zunehmend gesund. Alles wird heil. Und das vierte Element war ja das Evangelium, die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Das ist das vierte. Und jetzt kommen wir zu dem, wo es so ein bisschen spannend wird. Die Kraft dieses Evangeliums ist offensichtlich an Glauben gebunden. Erinnert ihr euch an das Sämann-Gleichnis vom Anfang? Wo findet dieses Wort einen Boden, dass das da irgendwie sich tief verankert? Und jetzt kippt die Predigt so ein bisschen, weil jetzt wird es auch ein Stück herausfordernder. Und das ist das, warum ich jetzt bis zum Schluss immer noch drum ringe, finde ich die richtige Formulierung, weil ich dasselbe im Prozess bin. Die Kraft dieses Evangeliums entfaltet sich offensichtlich nur dort, wo sie bei uns konkret, und über dieses Konkret sprechen wir heute Morgen dann, wo sie bei uns konkret Raum und Glauben findet. Und an der Stelle kommen wir meinem Empfinden nach, und jetzt vergebt mir, wenn manches jetzt noch ein bisschen roh oder vielleicht auch nicht komplett durchdacht ist, aber ich bin in diesen letzten Wochen einfach in diesem Prozess. Ich empfinde, an dieser Stelle kommen wir meinem Empfinden nach zu einem ganz schmerzlichen Dilemma, zumindest in der westlichen Christenheit, wie ich sie wahrnehme. Und bevor ich jetzt weiterrede, ist mir wichtig, euch kurz zu sagen, dass das, was ich jetzt hier sage, dass ich das gar nicht sagen wollte und ich das nur sage, weil Ralf im letzten Telefonat, das wir hatten und wo ich so mein Herz ihm ausgeschüttet habe, sagte, du, teil dein Herz mit uns. Ich sagte, aber du bist nicht da im September und eigentlich geht das gar nicht. Ich würde das nie in der Gemeinde tun, für die ich nicht pastorale Verantwortung trage. Und er sagte, doch Daniel, wir brauchen das. Teil das mit uns. Also was ich jetzt sage, sage ich nicht, weil Ralf nicht da ist, sondern weil Ralf sagte, ich soll es mit euch teilen. Okay? Wir telefonieren und tauschen uns eben immer wieder über Predigten aus. Ich gebe ihm ein Feedback. Und wir sind eng befreundet und das heißt auch, ich bin ihm gegenüber immer ehrlich. Ich fand seine vorletzte, die letzte, da war er dann im Urlaub, da haben wir nicht mehr drüber gesprochen, aber seine vorletzte, ich habe die richtig genossen. Einerseits, und das habe ich ihm auch gesagt und habe ihm ein paar sachliche Rückmeldungen noch gegeben. Und dann sagte ich am Ende, Ralf, darf ich dir noch ganz ehrlich sagen, wie es mir insgesamt ging mit deiner Predigt? Und zwar gar nicht speziell mit deiner Predigt, sondern überhaupt in diesen letzten Monaten mit Predigten. Und er sagte, ja, du erzähl. Und ich sagte, ich habe einfach Überdruss empfunden. Einen echten Widerwillen. So ein bisschen, ich habe es satt. Ich empfinde, wir Pastoren, oder ich bin ja keiner mehr, aber die Pastoren, die Arbeit von uns Pastoren besteht ganz stark darin, dass wir jahrelang versuchen, die Wahrheit zu predigen, und die Gemeinde zu ermutigen und sie im Glauben zu festigen. Und ich sage nicht, dass das alles für die Katz ist, aber ich empfinde die Frucht davon, auch in meinem eigenen Leben, was Predigten angeht, die Frucht davon ist nicht die, von der ich empfinde, dass sie das Neue Testament beschreibt und dass Gott sich das wünscht. Und wenn ich ehrlich bin, ich spitze es jetzt zu, vergebt mir, wenn ich es zu stark zuspitze, ich spreche jetzt einfach von meinem Empfinden, ertragt mich bitte heute Morgen ein bisschen. Ich befürchte, dass Gemeinde Jesu, wie sie sich gegenwärtig zu einem größeren Teil in der westlichen Welt darstellt, dass sie in dieser Form keine große Zukunft hat. Und jetzt ihr hört mich bitte hoffentlich richtig. Ich sage nicht, die Gemeinde Jesu hat keine Zukunft. Die Gemeinde Jesu hat Zukunft. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Jesus sagte über seine Gemeinde, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Gott sei Dank. Ich sprach davon in ihrer gegenwärtigen Form großen Teils. Was meine ich damit? Ich empfinde, dass die Art, wie wir gegenwärtig Gemeinde leben, nicht die Veränderung von Leben nach sich zieht, die wir brauchen und die diese Welt braucht, damit Gemeinde Jesu zu dem Ort ist, wo Jesus zu finden und seine veränderte Kraft zu erfahren ist. Und das beschäftigt mich und das treibt mich um. Und das ist der Grund, warum ich jetzt nicht einfach nur eine erbauliche Predigt über die Evangelium, über das Evangelium als die Kraft Gottes halt und wir haben dann nachher noch ein schönes Lied hinterher und feiert das Abendmahl, ihr geht ermutigt raus und sagt, Mensch, ja, ich wusste schon immer, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil für mein Leben, Gott sei Dank. Obwohl das garantiert alle von euch hoffentlich tief erfahren haben, aber ich möchte die Frage stellen, wie viel von uns das heute Morgen für die letzten Monate und Jahre sagen können, ja, ich erlebe wirklich das Evangelium als die tief lebensverändernde Kraft Gottes in meinem Leben, die in meinem Leben Stück für Stück für Stück, das Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie Sauerteig, das setzt sich durch, wachstümlich, das darf wachsen. Nahezu alle Reich Gottes Gleichnisse sind Wachstumsgleichnisse. Das ploppt nicht einfach auf und ist da. Das Reich Gottes setzt sich wachstümlich durch. Es geht nicht darum zu sagen, es muss alles plötzlich vollkommen gar nicht. Aber kann ich sagen, dass, wie ihr da seid, könnt ihr für euch sagen, will niemand zu nahe treten, das ist eine ehrliche Frage. Können wir sagen, ich habe das Evangelium in diesen letzten Jahren als so stark lebensverändernde Kraft Gottes erlebt, die Heil gebracht hat in immer mehr Lebensbezügen? Ich beantworte die Frage nicht mir. Erlebe ich, dass das Evangelium meine Ehe heilsam verändert? Erlebe ich, dass das Evangelium meine Art zu arbeiten heilsam verändert, meine Beziehung zu meinen Arbeitskollegen prägt? Erlebe ich, dass da Frieden gewachsen ist in mir, eine Unabhängigkeit von Menschen? Erlebe ich, dass das mein Schlafen, mein Essen, meine Freizeit so durchzieht, dass ich sage, Gott sei Dank, dass dieses Evangelium Heil gebracht hat in jedem Bereich oder immer mehr bringt in jedem Bereich meines Lebens. Erweist sich das Evangelium so als Kraft Gottes, dass ich frei bin von Abhängigkeiten oder zumindest immer freier? Befähigt es mich, ein Leben zu führen, das mich großzügig lieben lässt und von mir weggucken lässt, damit ich für andere da sein kann. Und ich habe das ja hier schon mal erwähnt, da bin ich ganz dankbar, dass ich keinen Einblick habe in eure Gemeinde. Das heißt, ich kann das gar nicht, was ich jetzt sage, sage ich ja gar nicht spezifisch, überhaupt nicht spezifisch für die VM Esslingen, sondern ich gucke einfach das an, wie sich mir die Christenheit um mich herum darstellt. Und dann stelle ich eben zum Beispiel während der Pandemie fest, dass wir von meiner Wahrnehmung nach nahezu aufs Ganze gesehen, bitte verstehe mich richtig, von denselben Ängsten geplagt sind wie die Nichtchristen. Entweder von Ängste, unsere persönliche Freiheit zu verlieren, Angst vor körperlicher Unversehrtheit, Angst, krank zu werden. Wo ich sage, wo ist die Kraft des Evangeliums, wenn wir genau denselben Mist machen wie die Welt? Wenn uns genau dieselben Sorgen umtreiben und wir genauso engstirnig auf unser Recht oder unsere Freiheit oder unsere Gesundheit bedacht sind. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Können wir als Gemeinde zu den Gebundenen und zu den Beladenen, zu den Süchtigen, zu den mit zerrütteten Leben, zu den Ausgebrannten, zu den Zerstrittenen, zu den Leuten, die am Ende sind, sagen, du komm in unseren Hauskreis oder komm an meine Seite, ich lehre dich das Leben, wo du nach einem halben Jahr sagen wirst, wenn du diese Art von Leben in der Abhängigkeit von Jesus gelernt hast, bist du frei von dem größten Müll in deinem Leben. Ich führe dich in dieses Leben rein. Können wir das sagen und sind die Reihen gefüllt von Menschen hier, die das in den letzten Jahren erlebt haben? Die Frage beantwortet ihr, nicht ich. Und wenn es nicht so ist, ist die Frage, woran liegt das? Es liegt nicht am Evangelium. Das Evangelium ist die Geschichte unseres Kontinents spricht von der Kraft dieses Evangeliums. Unser Kontinent hat sich verändert über Jahrhunderte in etwas, wovon wir bis heute zehren. Und ich hoffe, ihr hört mein Herz in all dem. Es geht nicht darum, eine Last auf uns zu laden. Wirklich gar nicht. Ich habe hoffentlich das deutlich gesagt, ich stehe als jemand, den das umtreibt und der drum ringt, auch für sein eigenes Leben, Herr, was ist dein Punkt, wo willst du uns verändern? Ich gehe dem noch kurz einen Punkt entlang. Ich empfinde, wir erwarten die Lösung eigentlich, wenn wir ehrlich sind, an vielen Stellen. Oder manche von euch, aber ich spreche immer jetzt, ihr versteht es bitte richtig, global oder pauschal. Wir erwarten die Lösung oft an vielen Stellen gar nicht mehr vom Evangelium. Guck doch mal, christliche Erziehungsratgeber, christliche Eheratgeber. Zu was greifen wir, um unser Leben auf die Reihe zu kriegen? Ich würde sagen, dass das, was ich so in den letzten 30 Jahren gelesen habe, nur die getaufte Version oder großenteils die getaufte Version dessen ist, was es in der Welt gibt, bis hin zu christlicher Seelsorge. Und ich begleite Menschen als ein Hauptbestandteil meines Lebens. Woher erwarten wir verändernde Kraft für unsere Ehen, für unsere Beziehungen, für Ausgebranntsein, für emotionale Stabilität, für Abhängigkeiten, für emotionale Gesundheit und. Und nochmal, das ist kein Vorwurf. Geht nur darum, das ehrlich anzuschauen. Das Schockierendste ist, und das betrifft ja mich und meine eigene Zunft. Ich war wahrscheinlich um die 20 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Vor wenigen Jahren kam ein Buch raus von Tim Keller. Center Church heißt es. Tim Keller ist ein Autor und Pastor einer, ich empfinde, bewundernswerten Gemeinde in New York City. Die gründen weltweit Gemeinden. In diesem Buch schreibt er im Einleitungskapitel, dass er glaubt, dass das Evangelium der Gemeindewachstumsfaktor Nummer 1 ist. Wenn du wie ich Jahre oder Jahrzehnte lang Pastor warst, weißt du, dass das ein schockierender Satz ist. Denn auf den Konferenzen, die ich war, in der Gemeindebauliteratur, die ich gelesen habe, in den Büchern, die ich als Pastor studiert habe, war das Evangelium als Faktor der Gemeindegesundheit und Gemeindewachstum bewirkt, kam einfach nicht vor. Da gibt es Kilometer, nicht übertrieben, aber hunderte von Metern Literatur darüber, wie deine Gemeinde gesund und stark und wachsen und fragt mit, aber das Evangelium spielt keine Rolle. Also wir Pastoren sind schuld an der, wir sind die Spitze dieser Entwicklung. Wir glauben nicht, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Also wir Pastoren, spreche ich Gott, wir glauben gar nicht mehr, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Und die, die mein Leben und meine Geschichte ein bisschen kennen, die wissen, dass mein eigenes Leben davon spricht, dass tatsächlich das Evangelium nicht funktioniert hat in meinem Leben, bis ich Anfang, Mitte 40 war und meine Ehe gescheitert ist und das einfach irgendwie nicht zu funktionieren schien. Und ich glaube, es ist, warum lege ich das so schonungslos dar? Weil ich empfinde, wenn wir nicht stehen bleiben und ehrlich werden und erbaut hier rausgehen und sagen, ja doch, das war ein starkes Wort, dann besteht die Gefahr, dass wir in 5 Jahren immer noch dieselben Predigten hören und das für wahr halten und Amen dazu sagen und in der Kleingruppe darüber reden, wie wahr das doch ist. Aber vielleicht doch nicht die kraftvolle Frucht, die sich Gott wünscht, entsteht. Und deswegen predige ich heute so, auch wenn es vielleicht wehtut oder ihr sagt, also oh, das hätte ich jetzt am Sonntagmorgen nicht unbedingt gebraucht. Und ich habe das ja schon mal erwähnt, das ist ein Text, der mich jetzt seit vielen Jahren bewegt, dieser Text vom Sauerteig, dass sich das Reich Gottes durchsetzt. Sauerteig, meine Mutter hat früher immer gebacken, Riesenmenge Mehl, weiß noch, wie der Sauerteig aus der Gefriere kam, über Nacht auftaute und dann reichte ein bisschen Sauerteig für diese riesen Backschüssel. Wir hatten so einen Holzbackofen, haben immer 2 gebacken drin. Das reichte, um diesen ganzen Riesenteig zu durchsäuern. Hat ein paar Stunden gedauert, aber danach war der ganze Teig, das quoll und das blubberte und das Brot war danach richtig schön locker. Und Jesus sagt, so ist das Reich Gottes. Wenn Reich Gottes drin ist, dann setzt sich's durch, dann wächst, dann durchdringt es das Ganze unauffällig und scheinbar unspektakulär. Also es knallte bei uns nicht in der Küche, wenn der Teig ging. Ganz unscheinbar, ganz unauffällig, aber kraftvoll. Das ist das Reich Gottes, oder? So, und jetzt, Bibelkenner unter euch wissen, dass Jesus an einer anderen Stelle nochmal von einem Sauerteig spricht. Und ich glaube, das tut er nicht, zufällig. Es gibt einen Sauerteig, der gegen den Sauerteig des Reiches Gottes arbeitet. Und wir können jetzt vorschnell sagen, ja, wahrscheinlich Sünde oder der Teufel. Nee. Wir lesen den Text mal. Inzwischen strömten Tausende von Menschen zusammen und es war ein solches Gedränge, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Doch Jesus sprach zunächst nur zu seinen Jüngern. Kurz, Situation ist, Tausende von Leuten kommen zusammen. Die Gelegenheit zu predigen. Ich würde sagen, Jesus, jetzt beschäftige dich mit den Leuten, die sind ja da. Jesus sagt, nee, es gibt so etwas Wichtiges, das erkläre ich zuerst mal meinen Zwölfen, das müssen die kapieren. Was sagt er ihnen? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und damit meine ich ihre Heuchelei, denn sie breitet sich aus, so wie ein Sauerteig das ganze Brot durchsäuert. Jetzt müsst ihr ein bisschen ertragen, dass ich mit euch eine kurze Wortstudie zum Thema Heuchelei, zu dem griechischen Wort Heuchelei mache. Ich bin inzwischen nicht glücklich über dieses Wort Heuchelei. Warum? Das Wort, das da steht, heißt im Griechischen Hypokrisis. Und das, was wir mit Heuchelei oder Hypokrites, der Heuchler, übersetzen, das meint ursprünglich gar nicht den Heuchler, wie wir das jetzt heute, den typischen Pharisäer. Sondern Hypokrites, das ist der, der im griechischen Drama auf der Bühne eine Rolle spielt. Ich habe das nicht recherchiert, ob die Angabe stimmt, das, was ich jetzt sage, stimmt, aber jemand schrieb, dass Jesus der Erste ist, der diesen ganz neutralen, sachlichen Begriff so verwendet, als praktisch im moralischen Sinne oder im geistlichen Sinne. Also bis zu Jesus wird in der ganzen griechischen Literatur dieser Begriff nur als Schauspielerei, als das Auseinanderklaffen von innen und außen beschrieben. Und deswegen ist vielleicht gar nicht glücklich, das jetzt vorschnell mit Heuchelei zu übersetzen. Wir könnten auch einfach Schauspielerei, das Auseinanderklaffen, ich glaube, ich habe es auf der nächsten Folie, das ist das, was ich noch versucht habe. Wir könnten auch übersetzen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und damit meine ich das Auseinanderklaffen zwischen innen und außen. Bei einem Schauspieler ist es ja gewollt, dass der innen drin jemand anders ist, als er sich nach außen gibt, oder? Das ist ja Schauspielerei. Ich bin innen drin jemand, aber nach außen gebe ich jetzt jemand anders. Und Jesus sagt, hütet euch davor, vor dem Auseinanderklaffen zwischen innen und außen. Warum bringe ich diesen Text? Weil ich, was mein Leben angeht, feststelle, ich bin von diesem Sauerteig infiziert. Von dem Auseinanderklaffen zwischen innen und außen. Ich frage mich seit langem, seit vielen Jahren jetzt, woran hängt es eigentlich? Was sind die Dinge, die den Sauerteig des Reiches Gottes verhindern? Und es gibt viele Gründe dafür. Aber ein Grund ist dieser andere Sauerteig hier. Das Auseinanderklaffen von innen und außen. Worauf waren die Pharisäer stolz, dass sie nach außen praktisch das richtige Bild abgaben? Wir sitzen vielleicht ihr nicht, aber sonst ein Teil der Christenheit, wie ich das auch kenne, auch von mir kenne, sitzt in den Hauskreisen, wir reden über die Predigten und wir sagen, ja, das stimmt. Und wir sind dankbar, dass wir das Richtige glauben. Ich sage nicht, es ist überflüssig, das Richtige zu glauben. Aber wenn es ein Auseinanderklaffen zwischen innen und außen gibt, Jesus sagt mit anderen Worten, dieser Sauerteig ist Gift. Der arbeitet gegen den Sauerteig des Reiches Gottes. Der imprägniert dich gegen das Evangelium. Und prüft euch. Und nochmal, es geht nicht darum, eine Last auf uns zu legen, aber sich hüten heißt, wenn wir es denn erkannt haben, auch sich zu reinigen davon und sagen, das Auseinanderklaffen endet hier und ich bekenne das zumindest in meiner kleinen Gruppe. Und ich sage, hey, meine Beziehungen sind nicht erlöst durch das Evangelium. Und ich stelle mich hier hin und sage, meine Beziehung zu meinen Kindern ist nicht durchdrungen vom Evangelium. Meine Art zu arbeiten ist nicht durchdrungen vom Evangelium. Meine Art zu essen ist nicht durchdrungen vom Evangelium. Und es geht ja nicht um ein um ein falsches sich entblößen und falsches sich demütigen, um einfach mal stehen zu bleiben und sagen, so ist es. Das ist schon mal ein guter Start, finde ich, zu sagen, es ist nicht so. Aber solange wir in diesem Auseinanderklaffen gefangen sind, sind wir imprägniert. Wir sind imprägniert gegen die Kraft des Evangeliums. Im Grunde ist eigentlich dieses Auseinanderklaffen zwischen innen und außen, ich habe vorher auf der Fahrt, dachte ich noch, eigentlich könnten wir auch ein anderes Wort einsetzen. Deswegen, ich mag das Wort Heuchelei da immer weniger, weil davon kann man sich sofort distanzieren und sagen, ich bin kein Heuchler. Im Grunde könnte man Oberflächlichkeit einsetzen. Warum Oberflächlichkeit? Na, an der Oberfläche ist so, aber in der Tiefe innen ist anders. Jesus sagt, hütet euch vor der Oberflächlichkeit. Ich würde sagen, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer westlichen Christenheit. Ich glaube, dass es ganz heilsame Schritte der Umkehr gibt. Und ich nenne heute Morgen nur ein, und es ist eigentlich schon richtig spät, aber gebt mir noch ein bisschen Zeit. Wo sitzt Michi? Ist das okay? Ich glaube, ich empfinde es wichtig. Wie haben sich denn die ersten Christen genannt? Ja, die des Weges sind, das ist richtig, aber jetzt ganz allgemein, also ein bisschen allgemeiner, sie nennen sich Jünger. Aber das ist so ein Wort, wenn wir damals vor 2000 Jahren gelebt hätten, Jünger ist ein Kunstwort. Also Jünger gebraucht nur im christlichen, nur das Wort, das da verwandt wird, ist schon allgemein in der ganzen Antike bekanntes. Das heißt Schüler, Auszubildender, Student. Und das spricht von einem Selbstverständnis, das die ersten Christen hatten. Die sagten, wir sind Lernende. Wir lernen es. Wir lernen, das Evangelium auszuleben. Wir lernen, Jesus nachzufolgen. Wir sind Azubis, wir sind Studenten Jesu. Das prägt unsere ganze Art und Weise. Ich treffe mich einmal die Woche mit unserem jüngsten Sohn. Ich habe es erwähnt, der studiert Physik. Und der ist begeistert von seinem Studienfach. Ich verstehe schon lange nicht mehr, wovon er redet. Aber ich liebe es, wenn er kommt und die ersten 10 Minuten davon schwärmt, welche Kräfte wieder hier wirken und da wirken. Und ich denke, Hammer, ich freue mich, dass er sein Studienfach so genießt. Und ich stelle mir das so vor, wäre ich Physikstudent oder hätte ein bisschen Ahnung davon, wir würden beide davon schwärmen, wie genial diese Kräfte sind und was jetzt da entdeckt wurde. Wir wären leidenschaftliche Studenten. Und wisst ihr, ich habe seit einigen Jahren, noch gar nicht so lang, die unfassbare Gnade teil einer kleinen Gemeinschaft von Jesus-Studenten zu sein, deren primäres Ziel es ist, zu lernen, wie es geht, Jesus nachzufolgen und dem Evangelium gemäß zu leben. Und da findet genau das statt, was ich gerade von leidenschaftlichen Studenten, die sich treffen, beschrieben habe. Wir reden manchmal stundenlang darüber, wie kostbar das da ist und was uns da für ein Leben möglich ist und wie sich das hier gegenüber dem Schiff ausgewirkt hat und wie da eine Beziehung heil wurde. Aber auch, wo wir scheitern oder da noch nicht recht weiterkommen. Und das gehört zum Lebensveränderndsten meines Lebens in diesen letzten Jahren, eine Gemeinschaft von Jesus-Studenten, die sagen, ich bin ein Jünger, ich bin ein Azubi, ich lerne das Evangelium. Und ich merke, das ist für mich, neben dem Wahrwerden, das war ja mein erster Punkt, wahrhaftig werden, sagen, es funktioniert nicht, das ist mein Sohn hat Übungsgruppen an der Uni, da setzen die sich zusammen und machen ihre Physikarbeitsblätter. Stundenlang ringen sie um Lösungen. Wenn ich denke, wie wir früher im Hauskreis waren, da gab es entweder, der machte eine Bibelarbeit, entweder sie war gut oder sie war weniger gut. Ich sage nichts gegen Bibelarbeiten, aber wenn ich gucke, was passiert, wenn Jesus-Studenten beieinander sind und sagen, ich will um jeden Preis dieses Leben lernen. Ich will, dass mein Leben durchsetzt wird von dem Evangelium. Ich will lernen, wie ein Leben aussieht, das durchdrungen ist von der heilsamen Kraft des Evangeliums. Und da brauchen wir einander. Ich brauche die anderen. Lass mich da auch nochmal ein Beispiel gebrauchen. Gerade wenn wir unter Druck kommen, dann ist doch ganz normal, dass wir in Muster zurückfallen, die überhaupt nicht Jesus gemäß sind. Ich mache mal ein kurzes Beispiel. Ich darf jemanden begleiten, die hat vor kurzem einen neuen Job angefangen. Und es war ein Job, in dem sie, ich glaube, 20 Jahre jetzt nicht gearbeitet hat. Und die war aufgeregt und jetzt nach 4 Wochen kam ihre Ausbilderin zu Gast und sie musste unter ihrer Aufsicht den Tag verbringen und könnt ihr euch vorstellen, das macht richtig Stress. Und dann rief sie mich, sie sprach mir eine WhatsApp-Nachricht auf und sagte, Daniel, bet für mich, dass ich keine Fehler mache und dass alles klappt heute. Und ich sagte, nee, dafür bete ich nicht. Ich sagte, ich werde beten, dass du das tust, was du jetzt jahrelang gelernt hast. Du lernst, unter dem liebenden Blick Gottes zu leben, für ihn da zu sein und alles, was du tust, in seinem Namen zu tun. Dafür bete ich. Ja? Wir lernen miteinander, das evangeliumsgemäße Leben zu leben. Und plötzlich findet da was statt. Ich sagte das vor kurzem mal, ich glaube, irgendwo anders in der Predigt, dass eine der häufigsten Ermahnungen in den paulinischen Briefen, die wir vielleicht, meiner Wahrnehmung nach, mag bei euch alles anders sein, aber die wir vielleicht so wenig beherzigen wie wenig anderes, ist, ermahnt einander. Wahrscheinlich, weil wir das Empfinden haben, ermahnen heißt so den Zeigefinger zu heben und sagen, das darfst du nicht oder das sollst du. Das ist Quatsch. Seitdem ich seit wenigen Jahren mit diesen Jesus-Studenten unterwegs bin, also das ist nur eine Bezeichnung, keine Markenartikel, merke ich, nee, ermahnen heißt doch, ich weise den anderen darauf hin, was für ein Leben ihm möglich ist. Was das Evangelium über ihn sagt und zu was er befreit ist und wie er jetzt nicht mehr leben muss. Und ich verstehe, warum Paulus ständig sagt, ermahnt einander, weil du brauchst den anderen, der dich darauf hinweist, wenn du es eben gerade überhaupt nicht sehen kannst, in deinem Job, in deiner Familie, gegenüber deinem Ehepartner, in dieser schwierigen Beziehung zu den Schwiegereltern oder wo auch immer. Und ich merke, dass durch so eine Lerngemeinschaft, ich nenne das eine Lerngemeinschaft, nachdem wir stehen geblieben und sind und sagten, nee, das Evangelium erweist sich nicht als kraftvoll in unserem Leben und wir setzen alles daran, zu einem jesusgemäßen Lebensstil zu kommen, das erweist sich als kraftvoll lebensverändernd. Nicht die Gruppe einfach nur selber, sondern das Stehenbleiben, das Voreinander Wahrwerden und miteinander das zur Priorität zu machen, das hat für mich viel damit zu tun, das Herz weich zu machen und Gott da reinzulassen und diesem Wort Nährboden zu bieten. Ihr dürft als Band gerne schon nach oben kommen. Am Ende will ich nochmal den Blick zum Anfang wenden. Dieses Evangelium hat die Kraft. Es ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Für jede Lebenssituation, für jede Beziehung, für jede Abhängigkeit, für jede Not, für jeden Stress, für jede sorgenvolle und angstbeladene Situation, für jede Sucht. Ich habe das erlebt bei den Menschen, die ich begleiten durfte. Tatsächlich. Es ist ein Skandal, dass wir zu wenig erleben, dass Süchtige durch das Evangelium frei werden. Ich kann sagen, dass ich jetzt zumindest in einem Fall, ich habe eine Süchtige begleitet in diesen letzten Jahren, dass ich sage, Gott sei Dank, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jemand, der in Abhängigkeiten steckt, frei macht. Wenn es denn in das Herz rein verwoben wird und sie in so einer Jesusgruppe lernt, Jesus gemäß zu leben, dann werden die frei. Unsere Gemeinden können Orte werden, wo diese Kraft sich entfaltet und diese Menschen reinkommen. Und wir können Menschen werden, die sagen, komm an meine Seite, ich kann dir das beibringen, weil ich selber gelernt habe. Aber dazu müssen wir zuerst mal Leute sein, die das wirklich gelernt haben, um das sagen zu können. Und dann das Beispiel bringe ich noch. Wir haben in den Gemeinden, in denen ich zu Hause bin, wurde immer wieder über Evangelisation geredet. Ja, wir sollten rausgehen und den Menschen das Evangelium sagen. Und manchmal dachte ich, und das haben mir Leute bestätigt, die ehrlich waren zu mir, die sagten, Daniel, wir können das nicht mehr hören, weil wir uns da einfach nur unter Druck fühlen. Wir können nicht mit Überzeugung sagen, hey, wenn du mit Jesus lebst, dann, das sind leere Worte für uns. weil in unserem eigenen Leben merken wir, nee, das hat sich nicht bewährt. Und jetzt stelle ich fest, Leute sind um mich rum, die das erleben. Vor kurzem fand es so schön, jemand aus dieser Gruppe, der sagte, boah, ich habe so stark erlebt, was Rechtfertigung bedeutet, dass ich meine Existenz nicht rechtfertigen muss, dass ich nicht mein Leben legitimieren muss, dass ich nicht unter dem prüfenden Blick von Menschen leben muss. Und dann hat er ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, die echt unter Stress war. Und er hat jemand, der nie evangelisiert hat, weil er Pastorensohn, ja, das ist nochmal eine nächste Kategorie von Mensch wahrscheinlich, der sagt, ich habe 20 Evangelisationsseminare durch. Und der, aus dem floss es einfach nur raus in diesem Gespräch mit dieser Arbeitskollegin und sagte, du weißt, du, making sweet ear. Aber ich lebe inzwischen als jemand, der nicht mehr sein Leben rechtfertigen und legitimieren muss. Und ich würde gern sagen, wie das in meinem Leben war. Und das floss auch mit einer Kraft, wie er das vorher nie hatte. Und er kann sagen, und wenn du das kennenlernen willst, ich bringe dir dieses Leben bei. Nicht, ich leite dich zu dem Übergabegebet. Ich lehre dich dieses Jesusgemäße Leben gemäß dem Evangelium. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Jetzt habe ich mein Herz weit aufgemacht. Ich hoffe, dass ihr damit klarkommt. Wir nehmen das Abendmahl miteinander genau in dem Sinn, dass wir sagen, Jesus, wir wollen dich. Wir brauchen dich in jedem Bereich unseres Lebens. Die Kraft von dir, Jesus, die Kraft deines Evangeliums, die sich mir hier in Gestalt von Brot und Wein darstellt, die empfange ich glaubend und ich empfange sie auch betend und hörend. Wie sieht das aus, dass deine Kraft und die Kraft deines Evangeliums mein Leben durchdringt? Amen.